der Ticket Spree, unser Podcast für alles rund um die Softwareentwicklung.
Ja, hallo. Heute haben wir das Thema Selbstorganisation. Selbstorganisation ist so etwas, was gefühlt in den letzten Jahren immer mal wieder zu hören war in allen möglichen Richtungen. Gerade so die agilen Methoden bei der Softwareentwicklung sehen das Thema Selbstorganisation so als zentralen Bestandteil an. Und wir haben uns in der Firma jetzt über mehrere Jahre damit beschäftigt. Wir haben zuerst, weil es war ja ein großes Thema, ohne Selbstorganisation, mit Selbstorganisation geht alles einfacher, ohne Selbstorganisation ist alles nichts. Und nachdem wir jetzt mehrere Jahre uns damit beschäftigt haben, haben wir gesehen, da kann man auch ganz schön aneinander vorbeisprechen. Also wir sehen da so ein großes Potenzial an Verwirrung und Fehlinterpretation. Und nachdem wir so, wie gesagt, diese paar Jahre drauf rumgekaut haben, ist für uns dieses Thema Selbstorganisation im eigentlichen Sinne gar nicht mehr so wichtig, sondern eher so Themen wie eigenverantwortliches Handeln oder genauer dieses schöne Fremdwort Subsidiarität, das Gründungsprinzip der EU. Das sind für uns eher so Kernthemen, die wichtig sind. Und darüber wollen wir hier sprechen. Wir, das sind zum einen ich, Thorsten Fink, Geschäftsführer der Aquinet Tech & Spree und meine Kollegin.
Genau, hallo, ich bin Sarah Ganter. Ich bin hier Projektmanagerin, Projektleiterin und auch Beraterin für verschiedene Themen, also von User Experience über agile Transformation, Agile Coaching und auch Organisationsberatung.
Jo, danke. So, wir haben ja so ein paar, also ich glaube, das ist so ein Podcast, wo wir jetzt so den genauesten Leitfaden uns mal vorne weggenommen haben, weil das wirklich ein komplexes Thema ist mit vielen Aspekten, die man so ein bisschen trennen muss. Und wir haben gedacht, wir fangen mal erstmal an mit so ein paar Begriffen. Also Eigenverantwortlichkeit. Wikipedia sagt, als Eigenverantwortung oder Selbstverantwortung bezeichnet man die Bereitschaft und die Pflicht für das eigene Handeln und Unterlassen Verantwortung zu übernehmen. Das bedeutet, dass man für das eigene Tun und Unterlassen einsteht und die Konsequenzen etwa in Form von Sanktionen dafür trägt. Und Sanktion ist für mich so ein netter Begriff, weil Eigenverantwortung und Selbstverantwortung, das klingt alles so ganz nett, bis dann auf einmal so ein böses Wort wie Sanktion dasteht. Sarah, was hast du dazu?
Ja, ich überlege, ob ich gerade schon genau mit dem Gedanken jetzt einsteige, also mit dem Totschlagargument vielleicht, was ich immer bei Selbstorganisation im Kopf habe. Zumindest bei uns ist es ja so, dass Selbstorganisation, dass das positiv besetzt ist. Ne? Alle wollen irgendwie mehr Selbstorganisation haben, also auch die ganzen MitarbeiterInnen. Und ich stelle halt die These in den Raum, dass Selbstorganisation so lange gut ist, wie es halt funktioniert. Und wenn es dann eben Probleme gibt und eben zum Beispiel man ja über Sanktionen nachdenken muss, dann sind vielleicht doch nicht mehr alle so für die Selbstorganisation. Und ich glaube, dass viele Leute das nicht so ganz in letzter Konsequenz durchdenken, sondern immer halt die guten Seiten sehen.
Und es ist ja auch schwierig, so eine Sanktion dann umzusetzen. Also angenommen, man ist irgendwie für eine Firma unterwegs, man ist dann im Softwareprojekt und dann ist man im Kontakt mit dem Kunden und irgendwie hat man einen schlechten Tag, mault den Kunden an, der Kunde hat auch einen schlechten Tag und sagt, mit euch will ich nie wieder und dann ist jetzt und bricht das Projekt ab, 1 Million Euro Schaden. Man kann jetzt ja nicht dem Mitarbeiter 1 Million Euro von seinem Gehalt abziehen. Also schon rein juristisch nicht, oder?
Nee.
Also, was könnte denn da so eine Sanktion sein?
In der Selbstorganisation muss ja das Team dann selber überlegen, was die Sanktion sein könnte. Aber das ist eben genau der Punkt. Ne? Also jetzt bei dem Beispiel, da bin ich so gedanklich gar nicht so richtig drin. Aber wenn man es auch nur mal, also wenn man einfach das abstrakter nimmt und sagt, okay, die Performance ist hier nicht gut genug, wir machen keinen Gewinn, also irgendwie die Wirtschaftslage ist schlechter als erwartet. Und als selbstorganisiertes Team ist man eventuell ja für den Gewinn, also wahrscheinlich in letzter Konsequenz für den Gewinn verantwortlich und muss dafür eben gerade stehen als Team in irgendeiner Form. Und dann steht man eben vor der Frage, ja, wie machen wir das? Streichen wir uns allen das Gehalt? Müssen wir jemanden entlassen? Gibt vielleicht noch andere Möglichkeiten, die ich jetzt nicht bedenke. Aber das sind ja so sehr schwierige Entscheidungen. Ich möchte jetzt gar nicht sagen, dass eine Gruppe nicht in der Lage ist, die zu treffen. Aber es ist einfach einen unglaublichen Schweregrad und eine große Komplexität und eine extreme Verantwortung, die man dann übernehmen muss. Und ich frage mich halt immer, möchte man das?
Genau, und vielleicht noch für die Zuhörerschaft, also so läuft das bei uns natürlich nicht. Das Beispiel ist natürlich abstrus. Also sollte sowas mal passieren, dann haben wir als Firma, und jetzt wird es nämlich auch interessant, denn wir als Firma haben die KollegInnen in eine Situation gebracht, wo es anscheinend nicht passte und sind dann auch verantwortlich dafür, das einzufangen. Und da sieht man schon ein bisschen, dass das Thema Eigenverantwortung, da muss man genau mal drauf gucken, wo hängt welche Verantwortung und wie diffundiert sie dann letztendlich von oben nach unten zu den einzelnen Menschen dann runter. Genau, das ist so der erste Punkt. Den haben wir jetzt eigentlich schon ganz schön groß geöffnet, das Thema Eigenverantwortlichkeit. Was ist denn das Gute daran, was man gerne möchte?
Ich denke, wenn man einfach mitentscheiden kann und eigene Entscheidungen treffen kann, dann ist das schon ein Motivationsfaktor, weil man einfach das Gefühl hat, ich kann hier mitreden, ich bin hier Teil, das ist eben auch meins. Ne? Ich bin nicht nur Befehlsempfänger, sondern habe hier echte Teilhabe. Mhm. Ich denke, das ist so der wichtigste Punkt.
Das ist jetzt allerdings nur in Anführungszeichen Motivation, kommen dann auch bessere Ergebnisse? Also man kann natürlich sagen, wenn Leute motiviert sind, dann kommen immer die besseren Ergebnisse.
Ja, also ich glaube, das wäre, glaube ich, mein stärkster Aspekt. Ja. Man kann natürlich sagen, wenn man jetzt davon ausgeht, dass eine Hierarchie, die irgendwie vorgesetzt wird, dass das vielleicht nicht die richtigen Leute sind, die gewisse Entscheidungen treffen sollten. Also wenn man jetzt davon ausgeht, man hat irgendwie eine Projektleitung und die trifft die Technologieentscheidungen oder so, kann funktionieren, wenn die Person Ahnung hat, kann aber eben auch nicht funktionieren. In dem Fall ist es natürlich immer besser, wenn die Leute, die in der Lage sind, die Entscheidungen zu treffen, dass diese die auch treffen.
Genau, das ist, glaube ich, für mich so das Wichtige, dass die Leute, die am meisten Ahnung haben, am nahesten dran sind am Problem, wahrscheinlich die besten Entscheidungen treffen. Und wenn man ihnen dann noch die eigene Verantwortung übergibt, glaube ich, ist es eine gute Möglichkeit dafür, insgesamt gute Ergebnisse zu bekommen. Aber ich glaube, was mir wichtig ist, wenn man die zugehörige Führungskraft ist, dann gilt ja diese Regel, also alles, was geklappt hat, das hat die Mitarbeiterin geschafft, alles, was nicht ging, geht auf die eigene Kappe. Und das ist gerade bei dem Eingangsbeispiel, also angenommen, beide haben einen schlechten Tag, dann muss man auch mal mit der Kollegin sprechen, ne? Also wie das jetzt passiert ist. Aber das ist bitte kein Blaming-Game. Dafür ist die Führungskraft da, die muss da mit rein, muss sich reinstellen. Und dann sehen wir schon, anscheinend sind Führungskräfte doch wichtig. Auch in selbstorganisierten Teams, dass das irgendwie funktioniert. Und damit können wir eigentlich zum nächsten Thema, zu der nächsten großen Vokabel gehen. Oder möchtest du noch was zur Eigenverantwortung sagen?
Ich würde tatsächlich noch was ergänzen wollen. Mhm. Ich würde noch mal ein Fragezeichen dran setzen wollen. Zumindest, dass man sagt, ja, es ist vielleicht immer besser, dass die Entscheidungen da getroffen werden, wo die Expertise liegt. Also da stimme ich erstmal zu. Aber manchmal hat man ja auch so ein bisschen einen eingeschränkten Blick. Also jetzt bei Technologieentscheidungen fällt es mir jetzt, da würde ich das jetzt vielleicht nicht so sagen, aber es gibt vielleicht ja andere Entscheidungen, wo man einfach einen viel größeren Blick braucht und einfach das Big Picture sozusagen im Blick haben muss. Und auch das ist halt etwas, was in einer Selbstorganisation dann viel mehr in das Team reinkommt, was eben auch wieder Komplexität erhöht. Und das ist ja oft auch oder das ist ein ganz großer Sinn und Zweck von Hierarchie auch und von Führungskräften auch, dass die eben die Komplexität auch reduzieren und so ein bisschen das große Ganze im Blick haben und dann nicht andere Leute überfrachten mit noch ganz vielen anderen, was weiß ich, politische Aspekte oder so, die man vielleicht mit betrachten muss bei Entscheidungen.
Ja, stimme ich zu. Und das triggert bei mir sofort mein Lieblingsbeispiel, Controlling. Also wir sind ja so groß, dass wir jetzt viele Teams haben, die dann für die Projekte, also für die Kunden arbeiten. Und so ich als Geschäftsführer brauche ja irgendwie so einen Überblick. Und das heißt, die Teams müssen irgendwie mir mal auch so Zahlen liefern, wie sie so gerade so stehen. Und ich möchte mit diesen Zahlen einfach umgehen können. Also definiere ich, welche Zahlen ich haben möchte. Und die Teams müssen die liefern. Die haben aber selber gar nicht so viel davon und haben natürlich auch viel zu tun. Also sind die Teams manchmal nicht so überzeugt davon, jetzt da, also der Kunde ist jetzt wichtig, wir müssen den Termin machen. Ich habe jetzt keine Zeit, die Zahlen zusammenzusuchen. Und aus ihrem Scope heraus ist das nachzuvollziehen, aus dem Überblick-Scope heraus allerdings wiederum nicht. Das ist so ein Beispiel, finde ich, wo man dann nicht nur darauf vertrauen kann, dass die Leute das eigenverantwortlich, selbst motiviert und voller Freude wieder Zahlen zusammentragen, um sie dann irgendwo in irgendein Tool einzugeben.
Na, deswegen braucht man vielleicht diesen Aspekt, dass sie eben dann selber auch ihre eigene Führung und Spitze sind und eben nicht jemand nachfragt, sondern sie selber müssen ja die Zahlen im Blick haben und für ihre eigene Wirtschaftlichkeit sorgen. Also durch diesen Bedarf, dass sie es halt kontrollen müssen.
Aber dann sind wir wieder beim Thema Sanktionen. Das könnte man machen, wenn sie jedes wirtschaftliche Problem sofort selber erleiden wollten. Jetzt sind wir aber so eine Firma, wo wir sagen, na gut, das eine Team macht jetzt so ein richtig schwieriges Projekt, die können das gar nicht wirtschaftlich hinbekommen, aber so nächstes, übernächstes Jahr hat sich das dennoch gelohnt. Strategisches Objekt, wir gehen hier ins Investieren. Die werden das nicht wirtschaftlich gut hinbekommen, wie so ein abgehangenes Projekt, wo man in Linie ist und mit Entspannung so die Features runterarbeitet und am Ende des Monats die Rechnung schreibt. Und wir brauchen ja beides. Hm. Und so als Firma ist es dann, wäre es nicht sinnvoll und zielführend, das eine Team zu bestrafen?
Nee, das ist jetzt kein, also mein Beispiel ist jetzt keins, was auf uns anwendbar ist. Ja.
Aber dann kommen wir auch wieder dahin, also man muss sich seine Organisation gut überlegen, man muss gucken, wie die Unternehmung im Markt bestehen möchte und was dann die passende Organisation ist. Wir sind schon ganz schön weit weg von Eigenverantwortlichkeit, oder?
Na, dann machen wir weiter.
Genau, das nächste T, also die nächste Vokabel, wäre jetzt Selbstorganisation. Und wir können ja mal die, also ich finde die systemische, aus der Systemtheorie, die Definition ganz gut, aber wir haben jetzt hier mal gesagt, wir gucken auf die betriebswirtschaftliche, die ist ein bisschen abgemildert. Also Selbstorganisation erzeugt eine gewachsene, keine geplante oder bewusst gestaltete Ordnung. Und es gibt zwei Varianten davon, so die autonome Selbstorganisation. In dieser entsteht die Ordnung im Unternehmen selbstbestimmt und die Mitarbeiter haben genügend Handlungsspielraum, das zu tun. Und anders ist die autogene Selbstorganisation. Da entsteht die Ordnung aufgrund der Eigendynamik. Komplexer dynamischer System, so steht es bei Wikipedia, aber was damit gemeint ist, einfach aufgrund der Eigendynamik im Team, der Menschen, mit so wie sie im Rahmen der Softwareentwicklung arbeiten. Es gibt keinen bewussten Gestaltungsakt. Also Selbstorganisation gewachsen, nicht geplant. Autonom ist selbstbestimmt. Das Team, also die Suborganisation, das Subsystem, entscheidet, wie sie das machen wollen. Dagegen autogen, es entsteht von selbst. Na, Sarah, für unseren Softwareentwicklungsscope, was würdest du sagen? Ist Selbstorganisation relevant, nicht relevant? Wo ist es relevant?
Ja, jetzt, das ist ja wieder eine Frage der Definition. Du hast jetzt gerade vorgelesen. Also klar ist das Thema relevant. Ich komme da aber dann mit der Organisationssicht, also ich argumentiere dann immer so ein bisschen dagegen mit der Organisationssicht, wo man ja sagt aus der Organisationswissenschaft, dass eine Organisation generell aus, also sich dadurch bezeichnet, dass es die Mitgliedschaft gibt, also man hat einen Arbeitsvertrag, den Zweck. Also man macht Softwareentwicklung zum Beispiel oder vielleicht hat man ein Produkt und Hierarchie. Man nimmt ja oft eben Selbstorganisation und Hierarchie als Gegenparts oder Gegenpole. Klingt jetzt in der Definition tatsächlich nicht unbedingt danach, weil man ja rein interpretieren kann, und so ist es ja meistens auch gemeint, dass man sich eben vielleicht einfach nur eine eigene Hierarchie bildet. Und man hat trotzdem noch irgendwie eine Art Hierarchie eventuell. Aber das ist nicht unbedingt definiert. Also man kann ganz selbst organisiert eine neue Organisationsform finden und neue Führungskräfte bestimmen. Ja. Also das wäre auch eine Selbstorganisation. Das ist dann eben selbst organisiert passiert. Oder man macht irgendwie Gremien oder man überlegt, wie man Entscheidungen trifft oder ein rotierendes System oder. Ich würde aber bei einer bestehenden Organisation, wie wir sie halt auch sind, also eine Firma, die eben schon da ist, die eine Geschäftsführung hat und so weiter und ja auch schon Prozesse, da würde ich so ein bisschen in Frage stellen, wie gut kann man denn wirklich oder wie leicht ist es denn wirklich, dann eine Selbstorganisation herbeizuführen, weil sie ja nur in einem kleinen Rahmen möglich ist. Weil jetzt Geschäftsführung ja zum Beispiel bestehen bleibt und muss ja auch, also ich meine, du willst ja auch bestimmte Sachen nicht abgeben, weil du ja am Ende auch für Sachen gerade stehst.
Ja, also stimme zu. Also als Geschäftsführer ist man sowieso immer mit einem Fuß im Knast, das ist so beredetes Sprichwort, mindestens unter Geschäftsführern. Ich glaube, was ich an der Definition auch gut finde, ist, wenn man genau hinliest, also das sich durchliest, dann steht da sowas drin wie, die Voraussetzung ist genügend Handlungsspielraum. Das heißt, das ist gar nicht normal, dass die Mitarbeiter Handlungsspielraum haben. Also die Definition geht so ein bisschen davon aus, dass man schon eine Struktur hat und schon eine Prozesse hat und dass man Teile hat, in denen selbst organisiert nach einer der beiden Varianten halt ein lokal definierter Gestaltungsspielraum ist, von den Teams, von den Leuten oder von der Welt an sich selbst. Hm. Und ich glaube, wenn du das so runterbrichst, dann ist es okay, bedeutet aber, dass die Leute, die für die Unternehmensstruktur verantwortlich sind, gezielt gucken müssen, wo öffnet man Bereiche, dass man einfach mal experimentiert. Also ich finde auch dieses autogene Selbstorganisation, lass mal einfach was tun und mal gucken, was rauskommt, kann man schon machen. Also wenn du ein motiviertes Team hast und du setzt sie einfach in einen Raum rein. Ich bin großer Fan davon, Teams in Räume zu setzen, nicht irgendwie zu Hause zusammenschalten zu lassen, das ist ein anderes Thema. Gibst ihnen eine Aufgabe, dann wird da schon was passieren. Und die müssen sich auch gar nicht vor so genau immer überlegen, was sie wann, wo, wie machen. Die kriegen das schon hin. Auch für autogene Selbstorganisation ist so ein, da sehe ich einen Platz. Und dieses Autonome, das macht ja auch ganz viel Sinn. Also wenn ein Team gearbeitet hat und sich überlegt hat, ein Prozess hilft uns, dann machen wir jetzt einen Prozess. Mhm. Wir brauchen jemanden, der hierfür verantwortlich ist. Klassiker ist doch hier, also habe ich ein paar Mal in Projekten erlebt, wir brauchen einen Testverantwortlichen. Also wenn mein CI, also wenn meine Continuous Integration, mein Jenkins irgendwie sagt, es ging hier schief, dann muss sich jemand drum kümmern, hat keine Zeit, sich drum zu kümmern, weil alle müssen irgendwie arbeiten. Also gibt es einen Hut, der Testbeauftragte, der muss sich kümmern. Also vielleicht eine Führungskraft, fester Prozess, Gestaltungsspielraum vom Team so bestimmt. Und wenn das funktioniert, ist das gut.
Wenn man sich unsere Firma eben anguckt, dann war ja auch schon bevor wir überhaupt über Selbstorganisation gesprochen haben und den Begriff oder die Methodik oder das Framework eingeführt haben, gab es ja aber genau diese Räume auch und diesen Gestaltungsspielraum. Den gab es ja vorher auch schon. Also zum Beispiel, dass bei uns ist es eben möglich, dass man Teams gründet. Also gar nicht Entwicklungsteams, sondern Teams zu bestimmten Themen. Also jetzt zum Beispiel ist KI vielleicht so ein Thema, wo sich eine Gruppe an Leuten interessiert und die kommen dann einfach zusammen. Es wird irgendwann dann raufgeguckt, ne, was kommt bei raus, das kannst du wahrscheinlich besser erklären. Und da wird nochmal ein bisschen controlled, aber es gibt für einen gewissen Zeitraum ziemlich viel Freiheit, sich mit dem Thema zu beschäftigen, möglichst einen Mehrwert zu generieren oder interessant Wissen zu generieren, wie auch immer. Und das sind ja Möglichkeiten, die da auch mit gemeint sind mit der Definition, die wir vor dem ganzen Begriff Selbstorganisation schon hatten. Und ich finde eigentlich, und ich finde immer, also ich glaube, in den Köpfen ist viel drin, dass Selbstorganisation eben das Gegenteil von Hierarchie ist. Und da würde ich ganz doll widersprechen, weil ich sage immer, eine gute Hierarchie und auch eine gute Führungskraft eben, die ja eine hierarchische Rolle ist, ermöglicht natürlich Selbstorganisation und ermöglicht Gestaltungsspielräume. Und keine gute Führungskraft möchte alle Sachen selber entscheiden. Dafür hat die eigentlich gar keine Zeit. Und deswegen ist so diese Neuerfindung von Selbstorganisation ist für mich immer so ein bisschen komisch, weil ich denke, ja, das gehört doch auch eben zur guten Führung dazu, diese Räume zu schaffen.
Vielleicht noch einen kurzen geschichtlichen Abriss. So vor gefühlten 5 Jahren hatten wir uns mal mit dem Thema intensiver beschäftigt. Wir haben zuerst mal intern drauf geguckt, wie hoch ist der Grad an Selbstorganisation in unserem Unternehmen, und der war schon sehr weit. Und dann haben wir gesagt, naja, vielleicht bei der Projektorganisation könnte man noch was verbessern, lass uns das mal probieren. Und dann haben wir diesen Impuls kombiniert mit 2 anderen Impulsen, die wir auch gerade in der Firma hatten, in der Entwicklung der Firma. Das eine war ein Wechsel weg von Projektteams zu Entwicklungsteams. Also statt ein Projekt, ein Team, haben wir gesagt, wir haben ein Entwicklungsteam, das mehrere Projekte betreut. Und das klingt klein, aber ist tatsächlich schon ein deutlicher Organisationswechsel. Und dann haben wir noch das Thema Application Management reingebracht, im Sinne von, das Team sollte in der DevOps-Philosophie sich auch viel im Betrieb kümmern, aber naja, vielleicht kriegt man ja noch manche Regeltätigkeiten doch an so ein APM, so ein Application Management Team delegiert, und wie organisieren wir das? Und dann haben wir gesagt, naja gut, lassen wir das doch mal ein bisschen selbstorganisiert in die Firma treiben und lassen mal gucken, wie sich das entwickelt. Bei vielen Mitarbeitern ist aber hängen geblieben, okay, die wollen jetzt selbstorganisiert machen, sollen wir jetzt alles irgendwie selber machen? Und auch wenn man das ein paar Mal erzählt hatte, nee, es ist nur für diesen Bereich, hat allein das Wort und die Projektion auf das Wort doch einiges an Bewegung in der Firma entstehen lassen. Das war voll spannend.
Ja, ich glaube, es ist ein emotional aufgeladener Begriff, ne, der ganz viel Begehrlichkeiten weckt. Und es klingt halt erstmal alles ganz toll, aber es hat alle, so wie alles, hat es Vor- und Nachteile. Ich finde tatsächlich das Spannende ja, wenn man umstellt von, jetzt sage ich es mal einfach so, Hierarchie auf Selbstorganisation, auch wenn ich das nicht ganz so meine, dann ist ja aber das Spannende, dass man oft beobachtet, dass die Strukturen eigentlich irgendwie gleich bleiben. Also oft bleiben ja doch die Leute in den Positionen, oder selbst wenn man die Positionen auflöst, das habe ich zumindest so aus anderen Ecken immer mal gehört, das ist jetzt nicht aus unserer Firma, also selbst wenn es diese Rollen und die Führungskräfte gar nicht mehr gibt, aber die Leute sind halt noch im Unternehmen und die haben halt immer noch ein gewisses Standing oder einfach auch die Gewohnheit, dass sie gehört werden und dass sie führen. Und das kriegt man ganz schwer raus. Und ich denke, manchmal ist es wahrscheinlich so, also da kann ich jetzt nur vom Hörensagen eben sprechen. Ich denke, manchmal ist es so, dass das dann aber einfach auch so okay ist für alle. Man macht eigentlich so weiter und vielleicht gibt es ein paar mehr Gestaltungsspielräume, ne, aber irgendwie Entscheidungen werden trotzdem noch so getroffen wie vorher. Und ich glaube, manchmal führt es zu ganz viel Reibung, weil es nicht mehr passt, ne? Also irgendwie ist das Modell, was man eigentlich machen will, ein anderes als das, was gelebt wird.
Ja, es passt so ein bisschen zu den Erfahrungen, die wir ja dann auch hatten. Wir haben rausgefunden, wir haben 2 Jahre so laufen lassen, natürlich betreut, nicht ganz wild. Dann haben wir geguckt, was rausgekommen ist, und haben es wieder festgezurrt und recht genau gesagt, wie Teams aufgebaut sind, wo welche Verantwortung hat und wo Gestaltungsspielraum ist. Aber das Interessante war, nach diesen 2 Jahren hat sich doch überall ganz klassisch Teams mit klarer Führungsverantwortung herausgebildet, mit überall sehr ähnlichen Prozessen dann doch. Also natürlich für jede Kundensituation ein bisschen unterschiedlich, aber so ein paar Rollen, wer betreut die Kunden, wer ist dafür verantwortlich, dass die Controlling-Zahlen rechtzeitig kommen und Rechnungen geschrieben werden. Wer ist die Eskalationsinstanz, auch ganz wichtig, wenn es mal Probleme gibt. Wer entscheidet eigentlich? Das war überall, hat sich dann immer auf eine Person konsolidiert. Was wir auch gesehen haben, ist, dass die alten, erfahrenen Leute letztendlich diese Führungsrolle auch nie wirklich aus der Hand gegeben hatten. Die haben sie einfach behalten, egal was die Firma drumherum macht, hat alles funktioniert. Aber für manch andere war das dann, also eher für die Jüngeren oder so, fehlte manchmal ich habe jetzt aber die offizielle Berechtigung von der Geschäftsführung, das jetzt entscheiden zu können, und dann müssten sie sich da durchsetzen. Und wir hatten ein Team, wo tatsächlich, als das Wort Selbstorganisation genannt wurde, sofort assoziiert wurde, jetzt gilt Soziokratie, jetzt definieren wir, jetzt entscheiden wir alles selbst. Und da haben wir tatsächlich nicht eingeschritten. Die haben sich dann, erstens haben sie nebenbei auch noch Projekte gemacht, die haben sie alles gut gemacht, ne? Also hat alles geklappt. Aber die haben so nebenbei dann den gesamten Diskurs durch, der dann darin mündete, ja, sind alles gute Ideen, aber lass doch mal den Kollegen, lass ihn das doch mal machen, das ist doch besser. Und wir kümmern uns um unsere Softwareentwicklung. Und auch da gab es tatsächlich klassische hierarchische Führung. Das war interessant.
Naja, so eine Hierarchie oder eine Führung ist halt auch immer der schnellste Weg, Entscheidungen zu treffen. Also manchmal ist man es ja doch leid, in so Meetings zu sitzen und Runden zu drehen und halt lange über Sachen sehr demokratisch, sehr selbstorganisiert zu sprechen. Und man muss irgendwie sich um jedes Thema kümmern, man muss überall mitsprechen. Und dann ist es manchmal einfach der leichteste Weg, wieder zurück zu einer Führung zu gehen, ne? Also, und gerade, wir sind ja eine Entwicklerbude, gerade EntwicklerInnen wollen ja entwickeln eigentlich. Also klar gibt es immer noch so ein bisschen Personen oder Kompetenzen, aber Selbstorganisation bringt eigentlich auch mit sich, dass man viel mehr eben Organisation macht. Ja. Und ich würde sagen, viele Leute wollen das eigentlich gar nicht, weil das dann natürlich, weil sie viel mehr damit beschäftigt sind und weniger mit ihrer Kernarbeit, Kerntätigkeit.
Ja, entspricht auch meiner Beobachtung. Eine andere Anekdote, die auch reinpasst, ist so Consent-Verfahren. Consent haben wir in einigen Bereichen drin, das ist eigentlich ganz gut. Wenn jemand etwas machen möchte, dann erzählt er das der Gruppe, sagt, was gut ist, warum er das gerne machen möchte, dann stimmt die Gruppe drüber ab und entweder ist man dafür, das ist okay, und dann unterstützt man das, oder man sagt, ist mir egal, ist auch okay, dann lässt man es laufen, oder man sagt, nee, ich gehe nicht mit, weil das und das fehlt mir noch. Das muss halt konstruktiv sein, sodass man das einbauen kann, und dann dreht man so seine Runden. Und meine Erfahrung ist, mit einem Team, was da eingespielt ist, kommt man damit immer und auch recht schnell zu guten Ergebnissen. Aber wenn man in dem Team jemand hat, der nicht mitspielt, weil er genau ein Ergebnis, oder sie, aber in dem Beispiel war es ein er, genau dieses eine Ergebnis durchbringen möchte und sein Veto so lange macht, bis sein Ergebnis rauskommt, dann funktioniert das System nicht. Und dann brauchst du eine Eskalationsinstanz. Und das kann man dann auch nicht demokratisch machen. Dann braucht man tatsächlich jemand, der, wenn wir sagen, du musst dich jetzt entweder anpassen oder ich nehme dich raus aus dem Spiel oder wir ändern die Spielregeln, wie auch immer. Nur so als Anekdote dazu, wann manche Dinge nicht funktionieren und warum es auch nervenschonend ist, wenn man dann doch mindestens eine Eskalationsinstanz oder wie die Kinder mal sagen, wenn man den Entscheider hat.
Genau, und wenn man die Person eben nicht hätte, dann müsste man das irgendwie in der im Team irgendwie, müsste man sich darum kümmern, was macht man denn jetzt mit der Person, was macht man mit der Entscheidung, genau. Dann dreht man neue Runden, wie man vielleicht, um über die Art der Entscheidung, also wie treffen wir Entscheidungen, darüber zu reden, das zu ändern oder wie gehen wir mit Personen um und so weiter.
Genau.
Ja, also vielleicht passiert doch irgendwann was, nur der Weg ist länger. So, das ist wahrscheinlich eher das.
Also es ist eine Beobachtung als so ein bisschen aus Beraterrunden, wenn du keine Sanktionen im Team hast, können die ewig reden, solange sich dann nicht jemand einschaltet, der da Verantwortung hat. Und das ist nicht gut.
Ja.
Wir können ja mal zurück zu Wikipedia springen. Es gibt ja so ein paar positive Effekte, die genannt werden bezüglich Selbstorganisation. Ich lese mal vor und du kannst das schnell bewerten. Also, Selbstorganisation steigert die Motivation.
Habe ich ja schon gesagt. Würde ich erstmal sagen, dass das ein guter Faktor sein kann.
Ja, stimme ich zu, es sei denn, man dreht diese Runden und dann geht die Motivation runter.
Genau, also ich glaube, man kann ganz schwer sagen, ja, ist richtig oder ist falsch, aber also bei allen Punkten, die du bestimmt vorliest.
Genau, das nächste, Flexibilität.
Oh Gott, da muss ich nachdenken, ich kann nicht so schnell antworten darauf. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also, weil man kann ja nicht einfach, ich wechsle jetzt meine Tätigkeit, meine Rolle. Also man ist trotzdem in einem Konstrukt. Also du bist trotzdem in einer Organisation, in einer Firma. Du hast eigentlich einen Arbeitsvertrag. Du hast eine gewisse, es gibt ja eine gewisse Erwartungshaltung an dich. Deswegen weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Würde ich da jetzt neutral bewerten?
Ich glaube, die Idee dahinter ist, wenn der Prozess nicht mehr passt, den man durchführt, um seine Arbeit zu machen, dann kann man selbstorganisiert ihn ganz schnell ändern. Dem würde ich erstmal in dieser Allgemeinheit zustimmen.
Man kann ihn ändern.
Genau,
also das
auch schnell, ohne dass man irgendwie ein Formular ausfüllen muss und dann geht es drei Hierarchiestufen, böse Hierarchiestufen hoch und wieder runter.
Ich glaube, mir fehlt halt so ein bisschen diese Sicht auf eine ganz, ganz starre hierarchische Organisation. Also ich kenne natürlich welche, aber ich habe eben noch nicht in einer Org gearbeitet, wo man eben sehr bürokratisch ist und Formulare hat und so. In dem Fall würde ich ja sagen, klar.
Ich glaube, das ist die Idee dahinter. Ich glaube, das ist aber, also bei uns ist es nicht so und auch bei den meisten Softwareentwicklungsfirmen, die sind eigentlich flexibel. Ich glaube, wenn man Flexibilität nicht drin hat, kann man keine Software entwickeln.
Ja, naja, wir machen ja auch agile Entwicklung, ne? Also das ist eben agil.
Ja. Lenkbarkeit. Das fand ich schön, dieses Argument. Wenn du ein selbstorganisiertes Team hast, ist es gut lenkbar.
Nein. Also ja, eigentlich gerade nicht. Es ist ja der Sinn an Selbstorganisation,
ja, so,
oder?
Du gibst nur ein Ziel vor und dann musst du gar nicht weiter lenken.
Eben, du musst
das
gar
Team
nicht
fährt
lenken.
Ja, von selbst zum Ziel. Du sagst
ja. Nee, sonst würde ja jeder Selbstorganisation einführen und dann würde es ja einfach funktionieren. Das ist ja eben gar nicht so. Ja, also man selber kann besser lenken, ne? Also wenn man jetzt auch von dieser hierarchischen, bürokratischen Organisation ausgeht, dann hat man natürlich auf einmal, ist man selber am Steuer und kann selber lenken, was man vorher nicht konnte. Also das würde ein Ja bekommen. Aber ansonsten, Selbstorganisation erfordert ja Vertrauen in ein Team und Zeit und auch ja eben Entwicklungsspielraum und Fehlertoleranz und so weiter. Und du kannst erstmal wenig lenken. Also du musst gucken, was das Team macht. Also jetzt aus einer Führungsperspektive vielleicht.
Genau, ich stimme dem allen zu. Also ich würde sagen, man muss höllisch damit aufpassen mit diesem Lenken ist ganz leicht. Die Leute sollen es selber machen. Ich sage ihnen nur Ziele. Kann funktionieren, muss nicht funktionieren. Ressourcenschonung.
Nee, da würde ich, glaube ich, ganz klar Nein sagen. Eben aus dem Grund, dass die Komplexität erhöht und sich alle Leute viel mehr um alles auch kümmern müssen und ums große Ganze kümmern müssen und um viel mehr Themen, mit denen sie vorher gar keine Berührung hatten. Und ich finde, eigentlich ist es das Gegenteil. Aber vielleicht ist auch was anderes gemeint.
Nee, ich glaube, die Idee dahinter ist, man hat Prozesse, die nicht optimiert sind für das, was die Leute wirklich tun müssen. Und deswegen machen sie alles sehr kompliziert. Wie ein Kollege, der mal Organisationsberatung hier bei irgendeinem Amt in Berlin gemacht hat und der gesagt hat, das gleiche Stück Papier läuft für einen Prozess dreimal über einen Schreibtisch. das ist nicht ressourcenschonend. Und er hat mal drauf geguckt und danach lief es nur noch einmal über den Schreibtisch und war irgendwie Faktor 4 schneller.
Ja, aber ich finde, es wird so getan, als wäre Selbstorganisation dafür die Antwort. Mhm. Es ist ja einfach nur gute Prozessoptimierung und oder gute Beratung oder eine gute Führung oder so. Also das kann genauso ressourcenschonend sein wie Selbstorganisation. Und Selbstorganisation ist in jedem Fall der aufwendigere Weg und der ressourcenintensivere Weg, dahin zu kommen.
Ja, stimme zu. Und den letzten Punkt, den fand ich jetzt auch interessant, Sanktionen. Es wird als Vorteil von Selbstorganisationen gesehen, dass die Gruppe sich selber eigene Sanktionen definieren und durchsetzen kann.
Ja, ist die Frage, für wen Vorteil, ne? Also ich glaube, für eine Führungskraft vielleicht, also oder jetzt eine sehr hohe, also zum Beispiel eine Geschäftsführung, dass man sagt, okay, ihr habt die Projekte, ihr müsst selber gucken, wie ihr klarkommt und ihr seid für euch verantwortlich. Und am Ende erwarte ich dann XYZ, also das ist ja dann schon definiert. Oder ihr habt halt nur das Budget und ihr müsst das selber erwirtschaften. Es gibt dann ja nicht mehr. Also sie müssen ja dann wissen, wie sie damit am Ende klarkommen, wenn sie es eben nicht erreichen. Und das ist natürlich erstmal viel leichter für eine Geschäftsführung zum Beispiel, weil sie alle Verantwortung abgegeben haben und sich gar nicht mehr drum kümmern müssen. Für das Team selbst ist das natürlich eine Hammeraufgabe. Also da würde ich ganz klares Nein sagen. Wer will sich denn gerne um Sanktionen kümmern?
Ja. Weiß, eine Firma, auch eine Beratungsfirma, da ist das immer leichter, weil ja jeder Berater selber sein Geld verdienen muss, die hatten, ist nicht ganz Sanktionen, aber sehr, sehr verwandt, die hatten für Gehaltserhöhungen ein Komitee aus den Mitarbeitern immer selbst gebildet. Mhm. Und wenn ich mehr Geld haben möchte, dann musste ich vor meine Kollegen treten und dann musste ich meinen Kollegen begründen, warum ich jetzt mehr Geld wert bin als vorher. Und die waren natürlich die größten Kritiker, weil die vergleichen natürlich alles mit sich selbst. Mhm. Und wenn ich da so drauf gucke als Führungskraft, also ich weiß, es gibt Leute, die können hammerhart verhandeln und sich super gut darstellen und die können auch politisch genau solche Gremien vorwegarbeiten, indem man mit den richtigen Leuten schon zur richtigen Zeit die richtigen Gespräche führt, und es gibt Leute, die können das alles nicht. Und eine Aufgabe für mich als Führungskraft, zumindest so in unserem Kontext, wäre da einen Ausgleich zu finden, zu gucken, was leisten die Leute wirklich, aber dann auch Verantwortung dafür zu haben und dann manchen Leuten mal mehr Widerstand entgegengehen, weil ja, das ist jetzt schön gesprochen, aber nee, so gut warst du dann doch nicht. Und anderen Leuten, ja, das stimmt, in diesem Jahr, das ging alles schief, aber du hast trotzdem sehr gute Arbeit gemacht, du kriegst trotzdem mehr Geld. Ja. Das ist da so komplett rausgenommen. Also ist ähnlich, es überlappt sich mit Sanktionen, aber ich stimme dir zu.
Na, also ich persönlich, jetzt nur wirklich persönlich für mich gesprochen, hätte nicht so gerne so ein Gremium, ne, vor das ich dann treten müsste und mein Gehalt verhandeln müsste. Also ein Gremium aus KollegInnen. Also eigentlich verhandle ich eben lieber mit der Geschäftsführung, also mit dir. Und ich habe ja zwei Führungskräfte, also mit meiner direkten Vorgesetzten und der Geschäftsführung dann. Das sind auch zwei Leute, mit denen ich im Zweifelsfall verhandeln muss. Aber irgendwie ist mir da eben eine Führung lieber. Vielleicht ist es auch nur Gewohnheitssache, aber ich fände das, ich wäre da jetzt kein Fan von, persönlich, von dem Gremium.
Ja. Das lassen wir mal einfach so stehen. So, zurück zu Wikipedia. Das waren die positiven Effekte. Gibt auch negative Effekte. Erster, Vorteilsnahme. So ein schönes deutsches Wort.
Auch schwierig, weiß ich gar nicht. Also eigentlich ist ja, soll man ja gemeinschaftlich sich organisieren. Ich finde Vorteilsnahme da eigentlich schwieriger, als wenn man eine Führungskraft hat, die sich ja alles rausnehmen
ich
kann, was sie möchte.
Okay, ich habe ein Beispiel. Vor 17 Jahren, glaube ich, mittlerweile, da gab es Scrum noch gar nicht so, da gab es noch Extreme Programming, aber auf jeden Fall war es agil und selbstorganisiert, war da auch gerade auf so einer Hypewelle weit oben, war ich in so einem selbstorganisierten Team und wir hatten einen Kollegen, der war immer mit seinen Sachen ganz schnell fertig und die anderen mussten immer hinterher arbeiten und waren dann langsamer. So alle 3-4 Wochen flog mal der assoziierte Geschäftsführer rein und hat mal so geguckt, wer jetzt wieder wie schnell war. Und da war dieser Kollege auch immer vorne und hat sich das auch alles als zumindest mal als Belohnung oder Belobigung eingesackt. Also das ist, finde ich, klassische Vorteilsnahme in einem selbstorganisierten Team, das nicht in der Lage war, Sanktionen zu definieren, wie man dann mit dieser einen Person umgeht. Damals gab es übrigens auch noch keinen Scrum Master. Also ja. Bei Scrum würde ich sagen, der Scrum Master wäre verantwortlich dafür, dass es nicht passiert. Hm. Bei XP gab es den noch nicht.
Naja, ja, ich kenne jetzt ja das Team oder also diese Situation nicht. Ich würde vielleicht in Frage stellen, ob es wirklich ein selbstorganisiertes Team war oder ob nicht einfach alle so ein bisschen gemacht haben, was sie wollen. Also das ist ja nicht Selbstorganisation eigentlich, also organisatorische Selbstorganisation. Oder auch Chaos, ne? Was Chaos ist ja auch keine, ist zwar selbstorganisiert, aber also es geht ja nicht darum, dass jeder macht, was er möchte und einfach im Alleingang so Sachen macht.
Also wir hatten schon Prozesse, halt Extreme Programming, gab dann schon Stories, die abgearbeitet wurden und der assoziierte Geschäftsführer ist dann mit dem Thema Selbstorganisation von einer Konferenz zur nächsten getingelt. Also insofern war das dann schon vom Markt anerkannt.
Ja, aber ich würde da vielleicht nochmal ein Fragezeichen dran setzen.
Ja, finde ich gut. Der nächste Punkt, Überforderung.
Ja, also klar, weil man sich um alles kümmern muss. Also man muss alle Entscheidungen dann selber treffen und eben hat viel mehr Komplexität.
Ja, also Potenzial zumindest, dass das passieren kann.
Genau, wenn alles gut läuft, dann muss das eben nicht so sein.
Also ich hatte ja Nebenfach Psychologie und da haben wir gelernt, dass so ein Team bildet schon automatisch Prozesse und es bildet auch automatisch Führungsinstanzen aus, die übernehmen, sodass so ein selbstorganisiertes Team wahrscheinlich, also nicht zwangsweise dazu führen muss, dass alle immer alles reden müssen. Mhm. Aber es kann zum Beispiel passieren, dass man in so einem Team dann doch eine Person drin hat, die jetzt gerade großer Fan von Gremien und lass uns über alles reden ist und dann das über alle anderen ausbreitet, obwohl die anderen das gar nicht wollen. Hm. Und dann kommst du genau, also mindestens dann kommst du da genau rein.
Genau, man kann natürlich auch selbst organisieren, dass man irgendwie eine Art Rollenverteilung hat, ne? Und dann Zuständigkeiten, Aufgaben und so und sich dann einfach auch informiert gegenseitig. Ja. Aber das ist ja schon, das ist ja quasi die Kür. Ne? Also da muss man erstmal hinkommen.
Ja, stimme zu. Ja. Nächsten Punkt, Konflikte.
Ich würde nicht sagen, dass Konflikte mehr auftauchen unbedingt. Ich denke, Konflikte können immer überall auftauchen, egal welche Organisationsform. Aber die Konflikte bearbeiten und aushalten ist eventuell schwieriger, wenn man sich dann irgendwie ja in dem Team darum kümmern muss und keine Eskalationsinstanz eventuell hat.
Und keine definierten Schlichtungsprozesse.
Ja, vielleicht könnte man ja haben, aber
könnte man sich geben.
Hat man wahrscheinlich erst, nachdem etwas wirklich eskaliert ist und man sich eben darum kümmern musste. Also man hat das, glaube ich, auf die harte Tour gelernt.
Und dann hat man wahrscheinlich erstmal nochmal einen Konflikt, den richtigen Schlichtungsprozess für sich zu finden.
Bestimmt. Also ich glaube, man geht da durch ganz viel harte Zeiten und muss das alles so im eigenen Leibe lernen. Und dann hat man wahrscheinlich auch, wenn man das durchhält, hat man wahrscheinlich auch die Reife und ist so ein richtig toll selbstorganisiertes Team vielleicht. Aber
ja, und das erinnert mich an das Sprichwort, was einen nicht tötet, macht einen härter. Aber manchmal, ne, der erste Punkt war ja, ne, was man eigentlich umbringt.
Ja, also aber wir wollen keine Toten im Team, also deswegen.
Naja, also das ist natürlich jetzt eine Metapher. Ja. Aber so ein Team kann ja auch dysfunktional werden und dann gar nicht mehr irgendwelche Ziele erzeugen.
Also man muss nicht da in die Kür reinkommen, man kann auch.
Genau, kann auch scheitern.
Ja.
Nehmen wir mal das böse Wort in den Mund. Das nächste wäre Notwendigkeit einer Eskalation. Das haben wir jetzt, glaube ich, genug darüber gesprochen. Mhm. Was ich auch interessant fand, hohe Anforderungen an die Führung. Das ist eigentlich alles das,
total,
was wir schon gesagt haben.
Aber das ist jetzt ja ein Nachteil von Selbstorganisation,
genau.
Was ja total paradox ist. Ne? Aber gut, wir haben natürlich gesagt, das widerspricht sich nicht gegenseitig. Aber ja, ich würde es jetzt vielleicht so verstehen, dass Sie es auch so interpretieren wie wir, dass es nicht gegen eine Hierarchie und gegen Führung spricht. Und dann vielleicht braucht man eben das Vertrauen der Führung wirklich machen zu können und also diesen Raum und auch die Zeit und dass Fehler passieren können, ne? Diese Fehlertoleranz und so. Also das muss eine Führung oder eine Geschäftsführung oder wie auch immer halt dann wirklich liefern und aushalten können.
Insbesondere das aushalten können. Mhm. Dieses Mob-Programming, der Gründer davon, hab den Namen vergessen, hat er das auch mal erzählt. Er musste da als Berater reingekommen in eine Firma, mit dysfunktionalen Entwicklungsteams und da ging gar nichts mehr. Und er hat halt gesagt, naja, also wenn ich hier reinkomme, brauche ich völlig freie Hand. Ja, kein Problem, kriegst du. Und dann hat er erstmal mit den Leuten sich einfach nur gesprochen. Sie haben den ganzen Tag lang sich eingeschlossen und haben einfach nur gesprochen. Und dann hat die Geschäftsführung gesagt, ah, ihr seid ja fleißig dabei, ist gut. Das hat er dann eine ganze Woche lang gemacht. Das ging auch noch gut. Nach der nächsten Woche wurde die Geschäftsführung langsam nervös. Mhm. Kommt ihr denn auch voran? Ja, wir kommen voran. Dauert alles noch ein bisschen, aber ne, wir gehen da voran. Und ich glaube, es hat dann noch weitere, ich weiß nicht mehr, wie lange es gedauert hat, hat noch Zeit gedauert. Es gab auch leichte Spannungen Richtung Geschäftsführung, die er dann aushalten musste, aber dann hat er, muss natürlich ein Happy End geben, ist ja auch Beratung und so, und da ist ein Mob-Programming rausgekommen. Dann hat er auch wieder ein leistungsfähiges Team geschaffen. Das hat halt so lange gedauert. Das war wahrscheinlich teuer. Und hat sich wahrscheinlich dennoch für die Firma gelohnt.
Ja, und das war ja vielleicht also eben noch nicht mal so lange, ne?
Das ist immer die Kosten-Nutzen, also, ja. Also ja, kann sich, also ehrlich gesagt, wenn ich verantwortlich bin dafür, für einen Kunden Sachen zu liefern und ich sehe, da passiert nichts, ich weiß auch nicht, wie viel Geduld ich denn so hätte. Also es ist nicht leicht.
Ja, ich kann, also Geduld ist nicht leicht, da kann ich zustimmen. Ich kann das auch total nachvollziehen. Aber eine Selbstorganisation wirklich, also wie auch immer man es jetzt definiert, ne, im Organisationskontext einzuführen, ist ja jetzt nichts, was man in ein paar Monaten schafft. Also ne, das ist auch eigentlich nichts, was man in einem Jahr, also um jetzt mal alle zu desillusionieren, das ist schon ein großer Schritt und man hat da, glaube ich, lange noch Schmerzen und muss daran arbeiten. Das muss man aushalten können.
Ich glaube, unsere Erkenntnis ist ja mehr, man braucht einen Rahmen und in dem Rahmen kann man versuchen, schrittweise den Anteil der Selbstorganisation hochzuziehen, wenn es einem was hilft.
Und der Rahmen entsteht aber im Prozess wahrscheinlich erst. Also ich glaube, man merkt erst im Prozess, aber was brauchen wir denn eigentlich wirklich? Oder man testet ja auch aus, was funktioniert, was nicht. Ja.
Aber du musst natürlich auch einen Rahmen als Organisation vorgeben.
Ja.
Und dann bist du in diesem Prozess. Ja, dann sind wir durch mit positiv und negativ. Ich habe hier ein, zwei Sachen leicht übersprungen. Gucken wir mal auf Scrum. Ist Scrum eigentlich selbstorganisiert? Ich habe ja eine Meinung. Soll ich mal meine Meinung erzählen?
Ja.
Also mal so grob drauf geschaut. Selbstorganisiert bedeutet ja, das Team macht sich so seine Gedanken, wie sie Prozesse haben möchten und dann setzen sie die um. Und Scrum, da gibt es einen Scrum-Guide, der ist genau definiert und da steht eigentlich sehr genau drin, welche Rollen es gibt und welche Prozesse man hat, also letztendlich welche Scrum-Events. Es gibt sogar Werte. Scrum definiert sogar, welche Werte man haben muss, um irgendwie Software machen zu können. Man kann nicht mal frei sich entscheiden, welche persönlichen Unternehmenswerte, beruflichen Werte man vertreten möchte. Also damit ist es für mich knallhart fremdorganisiert. Damit nicht schlecht, also, sondern eher gut. Also vieles an Scrum mag ich. Deswegen, ich bin dafür, Scrum ist nicht selbstorganisiert, mit diesem Blick drauf auf Scrum selber, aber trotzdem gut.
Sarah. Ich glaube, man muss gucken, wo man herkommt. Ne? Also in der IT, da war ja agile Entwicklung auch schon länger Thema. Ne? Scrum ist dann irgendwann ein Begriff gewesen, aber so richtig das Rad neu erfunden hat man ja nicht. Aber wenn man jetzt eben auf zum Beispiel Verwaltung guckt, ne, oder eben Behörden, wo ja auch agile Transformation tatsächlich ein Thema ist, eben erst später als in der IT, also erst jetzt seit ein paar Jahren, glaube ich, bin ich ganz sicher. Da würde ich vielleicht sagen, es ist selbst organisiert, weil natürlich die Vorbedingungen oder das System, aus dem man herkommt, ein ganz anderes ist. Also man kann auf einmal im Kleinen doch irgendwie, also die Zusammenarbeit, da hat man mehr Gestaltungsspielraum. Oder einfach, man kann ja schneller, also eben die Flexibilität, die wir vorhin hatten, die ist ja da gegeben, weil du ja eben in diesen Sprints arbeitest und dann immer wieder gucken kannst und dein Ziel ein bisschen anpassen kannst. Aber für uns...
Ich finde, das ist aber trotzdem schon ein ganz schön fester Rahmen, in dem man drin ist und...
Ja, ja, genau.
Ganz schön und das, genau definiert, wo man frei entscheiden darf.
Genau, und da
wo
würde ich,
nicht.
Ja, und da würde ich nämlich komplett zustimmen. Und ich habe ja auch eher die IT-Sicht, ne, also aus der IT-Entwicklung, wo ich auch sagen würde, Scrum ist so ein starres Konstrukt, wo, also eigentlich, ich finde es immer so ein bisschen paradox, dass Scrum und Selbstorganisation ja so zusammen benannt wird, ne, und dass Scrum zur Selbstorganisation führen soll, weil es ja eben einfach schon so ein ganz starres Konstrukt ist mit ganz klar definierten Rollen und die Aufgaben der Rollen sind ja auch teilweise, naja, klar definiert, manche sind auch ein bisschen schwammig, finde ich, aber ich glaube, was halt gemeint ist, ist, dass also so verstehe ich das, ne, dass das Entwicklungsteam halt für den Sprint und für den Scope, den sie sich geben, halt die volle Verantwortung tragen. Aber das ist ja eigentlich nicht unbedingt Selbstorganisation, das ist ja einfach nur, ihr habt die volle Verantwortung. Also es ist ja auch nicht unbedingt so dasselbe.
Und das Thema Sanktionen, ne? Was ist denn, wenn der Scope nicht gehalten wird, ist natürlich auch nicht Bestandteil vom Scrum Guide.
Nee, und ja, es soll ja, also man soll ja drüber reden, ne? Scrum hat ja was auch mit dem kontinuierlichen Verbesserungsprozess zu tun, ne? Weil man ja Retros immer eigentlich am Ende des Sprints macht. Aber sonst gibt es ja keine Sanktionen. Es geht ja eigentlich immer nur darum, was zu verbessern, was ja so auch erstmal gut ist. Also wir sind ja jetzt nicht Fan von Sanktionen, sondern davon, dass man sich einfach immer ein bisschen verbessern möchte.
Ja,
aber ich fand zum Beispiel auch also diese ganzen agilen auch Entwicklungsmethoden wie zum Beispiel Pair-Programming, ne, das ist ja auch was, was jetzt nicht unbedingt mit Scrum zusammenhängt, aber mit agiler Entwicklung. Und ich finde es eigentlich auch lustig, dass ja Pair-Programming, was ich gut finde, also ich bin überhaupt nicht dagegen, aber auch das ist ja viel unflexibler, weil du musst dich halt mit jemandem abstimmen, man muss dasselbe Ticket eben machen.
Das ist ein total schönes Beispiel, weil ich habe mitbekommen, als Pair-Programming reinkam, als es eine völlig neue Idee war und man Leute noch überzeugen müsste, dass es manchmal sinnvoll ist, wenn zwei Leute an einem Rechner sind, weil das sind ja vier Hände und nur zwei Hände können an der Tastatur sein. Das ist doch viel effektiver, produktiver, effizienter, wenn alle zwei Hände oder zwei Handpaare eine eigene Tastatur bekommen. Dass man damals noch nicht so genau wusste, wie man das machen soll. Die haben sich einfach hingesetzt und haben dann gearbeitet. Und ich habe selber mal im Pair erlebt, wie mein Pair-Partner neben mir eingeschlafen ist, wenn ich das so weiter gemacht habe. Und mittlerweile weiß man genau, es gibt den Driver und den Navigator und der hat diese Aufgaben. Und das ist schon total strukturiert und fest geworden. Ne? Mhm. Also so muss man Pair-Programming machen. Wir haben das wissenschaftlich untersucht, hat man wirklich empirisch. Das ist eine gute Art und Weise, das zu machen.
Mhm.
Selbstorganisation an der Stelle auch weg.
Ja, genau. Also es ist eben eine agile Methode. Und ich finde aber lustig, dass Agilität, wo man ja denken würde, ja, agil und Selbstorganisation, ne, das gehört so zusammen. Und eigentlich sind aber ganz viele agile Methoden, haben wenig Freiraum, weil, eben beim Pair-Programming, also es ist sehr festgelegt, man wechselt immer, es gibt vielleicht auch eine festgelegte Zeit, da bin ich gerade nicht ganz sicher, oder eine empfohlene Zeit vielleicht. Zumindest kann man das ja wirklich mit Stoppuhr machen. Und dann muss man sich ja, man muss sich darauf auf die Arbeitszeiten einigen, ne? Wann arbeiten wir denn gemeinsam? Also man muss sich richtig abstimmen. Und man muss auch gucken mit den Tickets, ne? Also dass man dann eins hat, was man gut zusammen machen kann und dann, weiß ich nicht, dass man wechselt und dann das nächste Ticket macht.
Oder
war
ich als Projektleiter ganz hart. Da wird gar nichts abgestimmt. Die Tickets sind in einer Reihenfolge und man nimmt das von oben. Nicht, dass hier irgendwie Cherry-Picking oder noch was Ähnliches da ist.
Nee, das meinte ich auch nicht, aber irgendwie manchmal, aber ich, das sind natürlich die, das kommt, schleicht sich mit rein, wenn es eben nicht dieselben Arbeitszeiten gibt, dann muss man das irgendwie so abstimmen, dass man dann wieder gut zu zweit einsteigen kann ne? Ja. Aber ja, also es hat jetzt nicht so viel mit Scrum unbedingt zu tun, aber ich finde es einfach irgendwie lustig und paradox, dass das doch eigentlich bei allen agilen Sachen so eine gewisse Starrheit mit reinkommt.
Also mindestens jetzt reingekommen ist, obwohl man die ganze Zeit über Selbstorganisation, das Wort Selbstorganisation kommt erstaunlich häufig von Agile Coaches, obwohl ich zustimme, die Prozesse eigentlich relativ starr sind und die Best Practices auch alle relativ klar sind.
Hm. Und ich zum Beispiel aus der, also eben aus der Entwicklung, ne, also ich sehe der Bereich, in dem ich arbeite oder in dem wir eben alle arbeiten, denke halt, das, was Scrum ja gibt, also dass zum Beispiel Entwickler, also gibt natürlich noch mehr Sachen, aber wo man sagt, okay, die Selbstorganisation, Entwickler übernehmen die Verantwortung für ihr Ticket, organisieren sich im Team auch selbst. Sie sollen ja auch breit aufgestellt werden und nicht eben so Spezialisten sein, sondern jeder Entwickler sollte möglichst jedes Ticket machen können. Auch da kann man ein bisschen Fragezeichen dran machen, ne, weil das will auch nicht jeder. Man will ja auch Spezialitäten haben. Also man muss dann irgendwie mehr oder weniger alles können. Und wie man so zusammenarbeitet, kann man sich selber gestalten. Am Ende muss ja aber das Ding fertig sein. Also, oder der Sprint halt eigentlich geschafft werden. Das ist ja das Ziel. Nicht, dass unbedingt was Schlimmes dann passiert, ne, aber eigentlich ist ja das, worauf man hinausarbeitet. Und das ist ja was aber eigentlich, würde ich sagen, in der IT ja eh so ist. Also, es gibt, ich kann mir das irgendwie schlecht vorstellen, mag es vielleicht geben, wäre jetzt es ja auch noch nicht 20, 30
damals,
Jahre.
Als ich noch keine grauen Haare hatte, da gab es noch, da haben Leute noch in Büros gearbeitet und nicht miteinander gesprochen, nur wenn man sein musste. Und da hatten sie ihre Königreiche im Code, wo kein anderer was tun musste. Und das, also es gab schon.
Also das heißt, es gab halt weniger Kommunikation und Zusammenarbeit.
Und Abstimmung und Verlässlichkeit. Und also es gab schon eine Zeit vor den agilen Methoden und die erfolgreichen Teams waren immer agil. Hm. Also Spiralmodell gab es vor dem agilen Ding und die erfolgreichen Teams reden miteinander, gehen aufeinander ein, nutzen die Stärken, kompensieren die Schwächen. Hm. Das gab es alles vorher, aber es gab es nicht systematisch.
Hm.
Und das ist schon über die agile Ecke mit reingekommen, dass man diese Best Practices, also jeder wusste, es ist nicht gut, wenn ich erstmal 200, was weiß ich, 2 Jahre entwickle und das dann erst einmal an den Kunden lasse. Natürlich ist ein iteratives, kleines, inkrementelles Dings besser.
Genau.
Trotzdem ist immer wieder passiert.
Ja.
Mittlerweile muss man sich echt rechtfertigen, wenn man sagt, ich liefere nicht alle 2, 3 Wochen irgendwas aus, mindestens in dem Sinne, dass man Kunde drauf guckt. Also es hat die Welt schon verbessert. Also da ist was passiert.
Ja, ich finde auch agile Entwicklung auf jeden Fall gut, generell. Das ist ja nicht nur Scrum, es sind ja sonst irgendwelche Frameworks und so. Also das finde ich auch gut. Und ich würde aber wahrscheinlich dann, also jetzt auch nach dem, was du gesagt hast, eher diese Kooperation untereinander, sodass man wirklich so ein Team bildet, ja eben auch teilweise mit dem Kunden, der ja im Idealfall der Product Owner ist, und einfach sagt, ja, wir sind quasi dieses Produktteam und sitzen alle im selben Boot und wollen das schaffen, wollen etwas erreichen, etwas voranbringen und versuchen auch jedes Mal, also in jedem Sprint irgendwie einen neuen Mehrwert zu schaffen und was sichtbar zu machen. Und das ist ja auch wahrscheinlich ein bisschen anderes Arbeiten, weil man eigentlich seine Arbeit auch sieht und ein bisschen mehr Erfolge vielleicht hat. Ja. Also das finde ich auf jeden Fall total gut daran und die Transparenz. Aber ich glaube, ich würde es eben nicht unter dem Titel Selbstorganisation, sondern eher Teambuilding oder Teamgefühl, alle sitzen in einem Boot und Kooperation sehen.
Und auch schon gute abgehangene Prozesse über dieses inkrementelle Review, Retro. Das sind schon gute Ideen, die man da fixiert hat.
Und da muss man aber, also jetzt aus Erfahrung muss man halt nur gucken, dass der Prozess nicht größer wird als das, was man macht. Das ist immer so ein bisschen eine Gefahr.
Das ist auch immer so, ja. Wenn man eine Verwaltung hat, dann definiert sie schon ihre eigene Berechtigung. Auch das hören wir immer in der Firma immer mal wieder. Jetzt, wo wir Scrum haben, kommen wir kaum noch zum Arbeiten. Wir müssen immer so viele Meetings machen. Und ich weiß noch damals, als die agilen Methoden reinkamen, war es, wir machen zu viele Meetings, wir müssen mehr arbeiten. Macht's XP oder später Scrum. Also ich glaube, dass Prozesse effizient sein müssen, zielorientiert sein müssen, ist wahrscheinlich eine Konstante. Einen habe ich noch, also zu Scrum. Einen Punkt habe ich mir nochmal rausgesucht aus dem Scrum-Guide. Wir sind wieder beim Thema Verantwortung. Und Verantwortung dafür, dass die Prozesse laufen, hat der Scrum Master. Und im Scrum Guide steht drin, the Scrum Master is accountable for the Scrum Team's effectiveness. Also erstens ist er accountable. Das heißt, er kann von irgendjemandem zur Rechnung gezogen werden. Ne? Also er scheint haftbar zu sein. Er scheint da
aber er scheint
Sanktionen
nur.
Geben. Ne, es ist definiert, er ist haftbar und damit sanktionierbar. Und zwar genau dann, wenn das Team die Ziele nicht erreicht. Und da habe ich so zwei Fragen. Also erstmal, wo kommt diese Haftbarkeit her? Und zweitens, wenn der jetzt der arme Scrum Master, was weiß ich, Peitschenhiebe kriegt von der Geschäftsführung, wenn das Sprintziel nicht erreicht wurde, also ich spitze zu für die Zuhörer, es gibt hier keine Peitschenhiebe. Was hat der Scrum Master denn dann überhaupt für Elemente selber in der Hand, um dafür zu sorgen, dass die Dinge, für die er verantwortlich ist, auch passieren?
Das ist eine sehr gute Frage.
Ich auch.
die habe ich mir auch schon öfter gestellt. Ich glaube, es steht auch im Scrum Guide, was auch, ich finde es irgendwie eine lustige Formulierung. Ich bin nicht ganz sicher, ob es da steht. Vielleicht ist jetzt eine Falschaussage. Aber ich glaube, da steht drin, der Scrum Master ist eine echte Führungskraft. Oder so, auch mit echt. So, das fand ich lustig. Müsste es eigentlich, jetzt habe ich was gesagt, von dem ich gar nicht verifiziert habe, was wirklich stimmt. Lest doch alle nochmal rein in den Scrum Guide. Ja. Genau, und ich hatte, also ich meine, ich war ja auch schon in der Rolle Scrum Master, wobei ich mich immer eher als Projektleiterin sehe, wo verschiedene Aspekte vereint waren. Nicht nur der Scrum Master, ich finde es eine sehr schwierige Rolle, weil ich es eben tatsächlich sehr blumig, nebulös finde. Und es wird auch sehr unterschiedlich ja gelebt und unterschiedlich interpretiert. Ich finde, so viel in der Hand hat der Scrum Master nämlich nicht. Also es geht ja um Leadership, ne? Also Leute also motivieren und Leuten eben den Sinn von Scrum auch näher zu bringen und dafür zu sorgen, dass Scrum eben auch eingehalten wird. Und jetzt würde man ja vielleicht den Schluss ziehen, dass wenn man das schafft und Scrum eingehalten wird, dann wird auch alles gut. Vielleicht würde ich da sogar zustimmen, aber es gibt so viele externe Faktoren, die einfach eine Person unmöglich einfangen kann. Also man muss ja also Anforderungen aufnehmen, die liegen ja dann teilweise ja noch nicht mal nur beim Product Owner. Ne? Also der ist ja nur eine stellvertretende Person und letztendlich soll ja der Scrum Master den Product Owner auch wirklich unterstützen und auch nicht nur ihn, sondern er kann auch weitere Stakeholder unterstützen und soll auch für mehr, Akzeptanz und Verständnis von Scrum und vom ganzen Prozess in der Organisation. Also wenn wir jetzt sagen, es gibt eine Organisationsgrenze und wir haben nicht ein Produkt und arbeiten halt nur in unserer Organisation, sondern für einen Kunden, dann soll der Scrum Master da noch wirken. Da ist ja schon eine ganz natürliche Grenze, weil ich habe natürlich, da ist eine Organisationsgrenze und ich kann nur wirken, wenn ich einen guten Kontakt habe oder wenn ich auch überhaupt die Befugnisse habe zu wirken.
Was muss man dann als Scrum Master tun? Eskalieren. Wohin eskaliert man? Lenkungsausschuss. Wir sind hier Scrum. Nee. Also Organisationsdefinitionen bleiben bestehen, auch unter Scrum. Vielleicht nennt man den Lenkungsausschuss dann anders, aber irgendwie muss man nach oben, damit man irgendwas tut. Also da letztendlich, wo das Geld ist.
Ich denke halt, dass viele Sachen nur dann auch wirklich funktionieren können, wenn man eben diese Organisationsgrenzen nicht hat und zum Beispiel ein Produkt bei sich entwickelt. Ich meine auch, dass das ja damals auch so dafür eingeführt wurde. Ich bin jetzt nicht ganz sicher.
Ich glaube, das ist die Idee, die man beim Scrum verspürt. Aber es muss ja auch funktionieren, wenn man eine Organisationsgrenze hat. Und man hat ja häufig externe Kunden, für die man dann das Produkt baut. Also gerade wir in unserem Metier. Das ist jetzt ja nicht unüblich.
Ja, das stimmt. Aber in einer idealen Welt hätte man dann vielleicht den Product Owner in der eigenen Organisation und man könnte das Produkt gestalten und müsste nur die Anforderungen außerhalb einsammeln.
Ich glaube, mein Punkt wäre, das klingt also insbesondere aus unserer Perspektive vielleicht so, als wäre alles gelöst. Aber so eine Organisation kann auch sehr groß sein. Also auch wenn es vielleicht bei einer großen Firma, ich sage mal Siemens, da gibt es trotzdem Abteilungsgrenzen und die sind teilweise ähnlich hart.
Ja, gut. da stimme ich jetzt mal zu.
Genau. Wir hatten ja so ein paar Mal Schulungen von einem richtig guten externen Trainer. Ich sage mal jetzt nicht den Namen, weil ich jetzt eine Anekdote sage und nachher gebe ich sie falsch wieder, aber der war wirklich gut. Niederländer, also wer Interesse an eine Empfehlung hat, mich anschreiben. Der hatte mal erzählt, so sein größter Fehler als Scrum Master war, in einem Team ein Teammitglied nicht aus dem Team rauszunehmen. Ich glaube, er hat sogar das Wort to fire the guy gesagt. Oder get rid of the guy, ich weiß es nicht mehr genau. Und das ist etwas, wo ich feststelle, dass die meisten, die so im agilen Kontext unterwegs sind, dieses Gefühl der Härte, die dann noch mit dabei ist, wenn man verantwortlich ist für etwas, gar nicht so haben. Also gerade also so der Sprung der Entschärfung ist ja, wenn man nicht accountable ist, dann coacht man die Leute nur. Weil man coacht, dann befähigt man die Leute dazu, dass sie alle Probleme selbst lösen. Und die Agile Coaches, die würden, also ich habe auch mal kurz mit einem drüber gesprochen, der meinte, ja, dann war das Team noch nicht so weit, dann muss ich noch eine Runde drehen. Und dann muss ich nur die Einsicht bekommen. Und meine Erfahrung nach so ein paar Jahrzehnten in der IT leider, waren schöne Jahrzehnte, die Jahre sind grauer geworden. Man kann nicht jeden überzeugen. Man hat auch nicht immer die Ressourcen, um das hinzubekommen. Hm. Und manchmal muss man halt Leute aus dem Team einfach rausnehmen, wo immer man sie dann hinpackt. Und das braucht auch manchmal eine gewisse Härte. Und eine Führungskraft muss das dann auch einfach tun, damit das System funktioniert. Und für mich ist ein Scrum Master jemand, der das tun muss. Und wenn die Prozesse nicht so sind, dass er die Leute direkt rausnehmen kann, dann muss er sich die nächst verantwortliche Führungskraft nehmen und sagen, der muss jetzt raus. Punkt. Ich kann es ihm auch selbst sagen, aber auch du kannst es ihm sagen.
Also ich würde da prinzipiell zustimmen, ne? Also dass man muss Entscheidungen treffen und man muss gucken, wie funktioniert das Team. Wer auch immer das macht, ob es jetzt ein Scrum Master, Projektleiterin oder wie auch immer macht. Ich bin prinzipiell halt kein Fan davon, dass man einen Prozess auf ein Team kippt, ne, oder eine Methodik auf ein Team kippt, wie zum Beispiel eben Scrum, was ja ein starres Konstrukt ist. Und vielleicht möchte das Team eben so nicht arbeiten, was ja dann total der Selbstorganisation widerspricht. Also Menschen vor Prozesse, also nicht, vielleicht nicht unbedingt bedingungslos, aber ne, die Arbeitsprozesse, also wie man arbeitet zusammen, was ja eigentlich wirklich Selbstorganisationselement ist, muss man irgendwie für sich finden. Und Scrum passt vielleicht auch nicht für jeden. Und ich glaube, deswegen gibt es auch so viele Scrum-mische oder Scrum-alike Systeme. Und ich denke, ich bin weder für noch gegen Scrum, aber ich finde halt, dass es nicht unbedingt das alles hält, was es verspricht, oder dass es so ein bisschen eben mit dieser Selbstorganisation eigentlich ein bisschen falsche Erwartungen weckt.
Ja, stimme zu. Man könnte schließen mit einem Zitat von genau diesem Trainer, den haben wir auch so genau gepiesackt mit, ja, aber aus den und den Gründen würden wir an der Stelle das vielleicht doch ein bisschen anders machen wollen, als Scrum das eigentlich sagt. Na, was sagst du denn dazu? Ja, könnt ihr machen, wenn es euch hilft. Ist das auch gut so? Ist halt kein Scrum. Okay. Haben wir dann trotzdem gemacht, war halt kein Scrum nach Definition, aber hat die Probleme gelöst. Wir haben noch einen Punkt und sind schon relativ weit in der Zeit, aber eine ist so vielleicht so meine Lieblingsvokabel, ist auch die letzte. Subsidiarität Richtung Wikipedia. Subsidiarität ist erstens schwer auszusprechen, steht in Wikipedia, da steht, ist eine Maxime, die eine größtmögliche Selbstbestimmung und Eigenverantwortung des Individuums beinhaltet, soweit dies möglich und sinnvoll ist. Das Subsidiaritätsprinzip besagt daraus Folgendes, dass höhere staatliche Institutionen nur dann, aber auch immer nur dann, regulativ eingreifen sollten, wenn die Möglichkeiten des Einzelnen, einer kleineren Gruppe oder niedrigeren Hierarchieebenen allein nicht ausreichen, eine bestimmte Aufgabe zu lösen. Und für mich, der ich ja für die Firma oder für die Firmenorganisation verantwortlich bin, ist das eine sehr, sehr sinnvolle Zielrichtung und eine sehr sinnvolle Eigenschaft, die ich gerne bei großen Systemen haben möchte. Was sagst du?
Ich glaube, ich würde da auch zustimmen. Das ist ja auch der Sinn, also es hat jetzt auch gar nicht unbedingt was mit Selbstorganisation zu tun, sondern das ist ja auch schon alleine der Sinn an verschiedenen Hierarchieebenen. Also man kann ja auch ein Königreich machen oder eine Monarchie machen und der Geschäftsführer entscheidet alles und es gibt gar keine weiteren Hierarchieebenen. Das wäre sehr anstrengend. Ja. Also deswegen ist dieses Prinzip hat man ja schon dann, wenn man weitere Hierarchieebenen einbaut und man kann es halt immer weiter verfeinern, denke ich, ne? Dass man dann mehr Verantwortung, weiß ich nicht, in Teams, zu Einzelpersonen, zu was weiß ich, Kreisen, wie auch immer man es nennt.
Ich mag Kreise. Kreise waren auch mal ganz modern.
Ja. Müssen wir einen neuen Podcast über Kreise noch machen. Ja. Genau, also deswegen würde ich da erstmal zustimmen. Also ich halte das immer gut, wenn ja Entscheidungen da getroffen werden, wo man die Entscheidung treffen kann. Ich glaube, dann ist wieder so eine Frage und dann wird es wieder ein bisschen schwieriger, wie genau controlled man aber? Also kann man sich darauf verlassen, dass eskaliert wird, wenn die Entscheidung nicht getroffen werden kann oder so? Also es hängt alles, also auch dieses ganze Thema Selbstorganisation, halt ganz viel mit Vertrauen zusammen. Und man muss sich halt aufeinander verlassen können und sich gegenseitig vertrauen, sonst funktioniert das nicht. Gerade wenn man das noch erprobt, ist halt vielleicht die Frage, ne, wie genau guckt man doch noch hin, vielleicht auch unsichtbar oder wie genau fragt man doch noch mal nach, was dann vielleicht auch das Gefühl gibt, dass es gar nicht so selbstorganisiert ist, aber naja, es ist ein Prozess, also das sind so offene Fragen dabei wahrscheinlich noch.
Ja, ich finde, das ist ein super guter Schlusspunkt, weil Vertrauen ist der Kitt einer Organisation. Ohne Vertrauen läuft eine Organisation nicht gut, da kann man sich sonst wie noch anstrengen, mit Vertrauen läuft sie viel, viel besser.
Ja.
Damit machen wir zu. Ich danke dir, Sarah.
Ja, schönes Schlusswort, vielen Dank.